Ja, wie man das macht, dass wir all unsere Dinge in der Liebe geschehen lassen sollen, das wüsste ich auch gern mal. Und heute haben wir mit einer Rede unseres Herrn Jesus zu tun in der Predigt, wo er mit den Juden spricht und auch davon, dass sie die Dinge eben nicht in der Liebe tun, sondern die Liebe Gottes nicht bei ihnen zu finden ist. Und er spricht mit den Juden und spricht sie an auf das Lesen der Bibel und auf das Lesen in der Schrift. Und er sagt ihnen vielleicht, wie man es machen soll und wie nicht. Und ich hoffe, dass wir etwas daraus lernen können. Hören wir also, wie es geschrieben steht in Johannes 5, die Verse 39 bis 47. Ihr sucht in den Schriften, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin, und sie sind's, die von mir zeugen. Aber ihr wollt nicht zu mir kommen, dass ihr das Leben hättet. Ich nehme nicht die Ehre von Menschen an, aber ich kenne euch, dass ihr nicht Gottes Liebe in euch habt. Ich bin gekommen in meines Vaters Namen, und ihr nehmt mich nicht an. Wenn ein anderer kommen wird in seinem eigenen Namen, den werdet ihr annehmen. Wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander annimmt und die Ehre, die von dem alleinigen Gott ist, sucht ihr nicht? Meint nicht, dass ich euch vor dem Vater verklagen werde. Der euch verklagt, ist Mose, auf den ihr hofft. Wenn ihr Mose glaubtet, so glaubtet ihr auch mir, denn er hat von mir geschrieben. Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubt, wie werdet ihr meinen Worten glauben? Herr, wir bitten dich, segne du mein Reden, unser Hören und Verstehen. Amen. Ja, liebe Gemeinde, das ist nicht so leicht zu verstehen, was der Jesus hier mit den Juden verhandelt. Er spricht zu ihnen, ihr sucht in der Schrift, ihr habt die Worte, die euch der Mose überliefert hat. Und in diesen Worten, da steht von mir geschrieben, da sind Vorhersagen, da sind Prophezeiungen von mir. Und wenn ihr jetzt dem Mose nicht glaubt, dann erkennt ihr mich und meine Vollmacht nicht an. Meine Vollmacht ist mir nämlich von Gott, dem Vater, gegeben. Ich bin Gottes Sohn auf Erden. Und Mose berichtet davon, und wer es entdecken will, der kann es auch entdecken, wenn er in der Schrift sucht. Aber das scheint wohl sehr schwierig gewesen zu sein, denn, so lesen wir, sie wollten es ihm nicht glauben. Liebe Gemeinde, ich möchte, um uns das etwas näher zu bringen, einen kleinen Exkurs machen. Die Kinder, die wir gerade entlassen haben, nennen ihren kleinen Kreis die Bibelentdecker. Und ich will jetzt an eine Gruppe sehr ernsthafter Menschen erinnern, die sich seit ihrer Gründung im 19. Jahrhundert ganz ähnlich nannten. Sie nannten sich die Bibelforscher. Bibelforscher. Und die Heilige Schrift sollte für diese Bibelforscher die alleinige Richtschnur ihres Glaubens sein. Bekannt waren sie und sind sie dafür, auch andere Menschen zum Bibelstudium einzuladen. Und manchmal klingelt es dann an einer Haustür und es stehen zwei Herren vor der Tür oder zwei Damen oder ein Pärchen, die uns zum gemeinsamen Bibelstudium und zu einem Gespräch über Gott und den Glauben einladen wollen. Und wenn man sich dann darauf einlässt und sich verabredet und in der Bibel mit ihnen liest, dann kommt man oft und relativ schnell zu Texten, die vom drohenden Ende der Welt handeln, die von heftigen Auseinandersetzungen, die dem vorausgehen, handeln, die eine Katastrophe beschreiben. Und der einzige Ausweg aus der Katastrophe von den wenigen, denen es vergönnt ist, diesen Ausweg hinein in das ewige Leben zu finden, den gibt es dann nur in dieser Gruppe. Und das alles passiert mehr oder weniger mit der Bibel in der Hand. glaube, jeder hat inzwischen gemerkt, von wem ich spreche. Und wir sind Ihnen allen schon einmal begegnet, vielleicht auch nur in dem Stand auf dem Luisenplatz, wo die bunten Hefte dieser Religionsgemeinschaft vertrieben werden, der Wachturm oder Erwachet. Die Zeugen Jehovas sind eine der Gruppen, die aus Bibelforschern hervorgegangen sind. Aber weder die Bibel noch ihr Schriftstudium haben sie vor der inneren und vor allem der äußeren Zerrissenheit ihrer eigenen Bewegung bewahrt. Ich will damit sagen, die haben sehr gut und sehr edel angefangen, mit einer guten Absicht. Aber sie haben dann drei große Spaltungen erlebt in zwei Jahrhunderten. Und ich denke, wir können sagen, es geht nicht wirklich eine Gefahr für unsere Gesellschaft aus, weil sie eben auch Pazifisten sind, weil sie den Kriegsdienst verweigern. Sie sind nicht militant, sie sind nicht so gefährlich. Sie sind vielleicht sonderbar, aber sie sind immer höflich und wir sollten sie eben mit derselben Höflichkeit auch betrachten, dennoch kritisch auch ihre Haltung zu der Schulmedizin einschätzen. Sie lehnen Bluttransfusionen ab. Problematisch ist vielleicht auch die Haltung zu gesellschaftlichen Kontakten. Geburtstage darf man nicht feiern und Dinge, die uns selbst sehr wichtig sind. Da geschieht dann, dass diese Gruppe sehr schnell auch sehr isoliert ist. Und wenn man dann einmal heraus will aus dieser Gruppe, dann scheitert es oft daran, weil man niemand mehr kennt, eben in seiner Gemeinschaft so sehr eingebunden und eingeschlossen war. Und da muss ich an dieses Wort denken: Ihr sucht in den Schriften, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin. Dieses Beispiel zeigt, wie es auch in die Isolation führen kann. Also es ist nicht so ganz einfach, in den Schriften das ewige Leben zu finden. Und das ist also kein unbekanntes Phänomen. Das war es weder damals zu Jesu Zeiten noch heute. Ihr sucht in den Schriften, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin. Wenn ich diesen Satz völlig unkommentiert in den Raum stelle, dann kann man zunächst mal nichts dagegen sagen. Wo sonst soll denn der Glaube seine Antworten suchen, wenn nicht in den Heiligen Schriften? Und geht's nicht in Fragen des Glaubens um mehr als nur um Wohlbefinden und Gefälligkeiten? In der ARD war jetzt diese Woche Themenwoche. Was glaubst du? Vielleicht hat die eine oder der andere da mal einen Beitrag im Fernsehen oder im Radio mitbekommen. Also es ist eine wichtige Frage. Was glaubst du? Was glauben wir Deutschen? Woran glauben wir noch? Und geht es nicht bei dem Glauben immer um die essentiellen Fragen des Lebens, um die Fragen nach Leben und Tod, wie bei der Taufe, wo es auch symbolisch um Leben und um Tod geht? Ein anderes Beispiel. Es gab da mal einen Mann in der Geschichte, es ist gerade 500 Jahre her, den plagte jahrelang die Frage, wie er einen gnädigen Gott finden kann. Und er wollte sich von seiner einmal gefundenen Antwort und dem Frieden, die sie ihm brachte, nur mit Argumenten der Vernunft und der Heiligen Schrift abbringen lassen. Sola Scriptura, nur durch die Schrift allein. Das war sein Grundsatz und es ist einer der Grundsätze des evangelischen Glaubensverständnisses. Nur das, was in der Bibel steht, das soll Gültigkeit haben. Ihr sucht in den Schriften, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin. Für Martin Luther war das die Tür zum Paradies. Und er fand sie mitten in der Schrift, im Eingangswort, das ich zu Beginn des Gottesdienstes gelesen habe. Da hat er es gefunden. Der Glaube, der die Gerechtigkeit mir schenkt, die vor Gott gilt. Das war seine Tür. Und man muss nur hindurchgehen. Für Luther war die Bibel und dieses Wort die Tür zu seinem Paradies. Und für andere ist die Schrift auch ein stetiger Lebensimpuls, Orientierung, Trost. Manchmal sind es einzelne Sätze oder Worte aus der Schrift. Manchmal sind es ganze Geschichten, die uns bewegen und unser Herz berühren und uns unserem Leben Hilfe geben. Vielleicht ist es der Taufspruch oder der Konfirmationsspruch, der zum Leitspruch des Lebens wird, zur Wegmarke, zur Entscheidungshilfe. Und Jesus, der wirft denen, die ihm zuhören, vor: Ihr habt keine Liebe in euch. Das fehlt, und das ist doch das Erkennungsmerkmal für die Christen. So heißt es doch, dass wir immer lieb sind. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Vielleicht habt ihr ja auch deshalb dieses Wort für die Tilda ausgesucht: alle Dinge lasst in der Liebe geschehen. Weil es eben so schwer ist, immer lieb und nett und freundlich zu sein. Das geht ja gar nicht. Wir müssen es immer wieder neu durchbuchstabieren für uns, was das heißt. Wir müssen uns das immer wieder neu fragen. Und das heißt eben auch, dass wir uns immer wieder neu fragen müssen: Was will Gott in meinem Leben mir sagen durch sein Wort? Wo finde ich das Leben in der Schrift? Und vielleicht sind es auch manchmal Worte, die uns erschrecken oder aufschrecken, so wie der Abraham, als er aus seinem Vaterhaus in ein unbekanntes Land hinauszog und aufgeschreckt wurde. Oder vielleicht auch, wenn Jesus einen Kranken fragt: Willst du gesund werden? Und dann einen Kranken heilt, dessen Situation sich danach völlig verändert. Wollen wir gesund werden, auch in unserer Seele? Oder profitieren wir nicht viel zu sehr von dem Mitleid und dem Zuspruch, die uns unsere Krankheit bei den anderen vermittelt? Oder wenn Jesus sagt: Ich bin das Licht der Welt, wollen wir, dass es hell wird in unserem Leben? Oder wollen wir lieber in der Dunkelheit bleiben, wo all das Hässliche, das wenig Schöne, das Unangenehme auch nicht so deutlich sichtbar wird? Fragen, die mir aus der Beschäftigung mit der Bibel entgegenspringen. Die Gesprächspartner von Jesus, bei Johannes werden sie oft die Juden genannt, so könnte man meinen, meinten es nicht ernst mit ihrem Bibelstudium. Sie haben zwar gesucht, gelesen und studiert, aber sie haben es nicht wirklich gefunden. Die ersten Christen aber waren ein Teil von ihnen und sie haben sich als solche mit ihnen oder bei ihnen oder von ihnen gelöst, aber auch mit ihnen gelernt aus der Bibel und die Bücher des Alten Testaments mit denen des Neuen Testamentes verbunden. Und sonst hätten sie es nicht verstanden, was Jesus sagt: Ihr sucht in der Schrift und sie zeugt von mir. Sonst hätten sie es nicht verstanden, diesen neuen Glauben so lange am Leben zu erhalten. Die ersten Christen waren ein Teil des Judentums und sie haben bei ihnen gelernt und sie haben verstanden, was ihnen zwischen Karfreitag und Pfingsten alles zugemutet wurde. Und wenn ihnen die Schriften der Väter nicht geholfen hätten zu verstehen, dass Jesus am Kreuz zwar nach Gott geschrien hat, wie es geschrieben steht, aber nicht verworfen wurde und von Gott nicht verdammt wurde, dann gäbe es heute keine Kirche. Und sie hätten nicht damit umgehen können, dass der Gerechte am Kreuz zu Unrecht leidet und Gott damit auf der Seite der Leidenden und nicht nur auf der Gewinner steht. Sie hätten das alles nicht verstanden, wenn sie nicht in der Schrift gesucht hätten. Sie hätten nicht die Begrenztheit eines kleinen Volkes weit machen können, öffnen können durch einen Paulus für alle Völker. Geht hin in alle Welt und predigt dies Evangelium. So haben wir es gehört. Und so die ganze Welt eingebunden in Gottes Liebe, wenn die Alten nicht die Hinweise und Spuren in den Schriften gefunden hätten. Also es ist gut, wenn wir Bibelentdecker oder Bibelforscher sind, wenn wir uns einlassen auf das, was in der Schrift steht und danach suchen, was zum Leben führt. Und es gibt bestimmt keine biblischen Patentrezepte gegen den Klimawandel oder gegen einen Flüchtlingsstrom oder für die Schöpfung. Aber es gibt Antworten für jeden von uns, wenn wir sie suchen und sie auslegen. Darum ist das Bibellesen an sich nicht gefährlich für andere. Aber es kann gefährlich werden, wenn einer die Bibel wie ein bürgerliches Gesetzbuch benutzt und darin Paragraphen sieht, die man nur anwenden muss, um endgültig und letztgültig einsichtig Recht über Menschen und Sachen zu sprechen. Also nicht das Bibelstudium ist problematisch, sondern die Exklusivität, die manche meinen, daraus abzuleiten, allein den Schlüssel zum rechten Verstehen zu besitzen, eingebunkert aber in einem Wachturm und von dort hinaus zu rufen, erwachet. Das ist das Gefährliche. Die Bibel ist und bleibt Gottes Wort. Und es ist wunderbar, diese Erfahrung zu machen, dass Gott nicht stumm ist, sondern seine Stimme hineinruft und hinausruft in diese Welt, mich anspricht und mich auch aus einem falschen Schlaf der Sicherheit weckt und meine geliebten und vertrauten Wahrheiten auch immer wieder hinterfragt. Und darin liegt für mich das Besondere und das Göttliche, was es lohnt zu entdecken. Die Bibel ist ein Buch voll verdichteter Erfahrungen, wie Gott wirklich ist und wie Gott wirksam ist in dieser Welt. Durch die Zeiten und durch die Geschichte des Volkes Israel und der christlichen Kirche. Und das ist das Besondere. Und wir alle, ob Juden oder Christen, wir sind und wir bleiben Suchende, als Glaubende und als Hörende und als Lesende, solange wir leben. Aber wir sollen das, was wir hören und verstehen, in der Liebe geschehen lassen. Und erst dann, wenn wir von Angesicht zu Angesicht vor Gott stehen werden, dann werden wir wissen und sehen, wie es ist. Und bis dahin werden wir Fragende und Suchende bleiben. Ich glaube, Gott redet mit uns, redet mit mir, jeden Tag, Tag für Tag, wenn ich danach suche und danach frage. Die Bibel ist wie ein Lebensmittel für mich. Brot, das ich zu mir nehmen kann. Und wenn ich nach diesem Lebensmittel suche, nach diesem Brot suche, dann werde ich immer einen reich gedeckten Tisch finden und satt werden. Denn Gott hat für mich Worte des ewigen Lebens. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.